Aber ja, wir befinden uns in einer kleinen Predigtreihe, wo wir herausfinden wollen, wie wir im Gebet eine lebensverändernde Begegnung mit Gott haben können. Und wir betrachten dabei einige Personen aus der Bibel und wie sie dort gebetet haben und wie sie eben Gott in dieser Zeit für sich erlebt haben und wie Gott sie verändert hat. Wir sprechen heute über einen ganz besonderen Psalm, der wirklich heraussteht. Als ich meine Predigtreihe über die Psalmen gemacht habe, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass man die Psalmen ganz grob in zwei Kategorien einteilen kann. Mal ganz grob, also die Lobpreispsalmen und die Klagepsalmen. Und das sind eben, die Klagepsalmen sind Gebete, Lieder, Gedichte, in denen der Schreiber, der Dichter Gott sein Leid klagt und er dann erzählt, eben wie er Gott darin erlebt. In den meisten dieser Klagepsalmen kommt es dann aber immer wieder zu einem sogenannten Happy End. Ja, also entweder sieht der Psalmbeter, wie Gott seine Umstände, die Schwierigkeiten ändert, wie er eingreift, wie Gott etwas tut, oder er erlebt zumindest, dass Gott anfängt, in seinem Herzen Dinge zu verändern und neu zu tun. Es gibt jedoch zwei Psalmen, in denen das nicht der Fall ist. In denen kein Happy End, keine Hoffnung am Ende steht. In denen Gott scheinbar nicht eingreift. In denen Gott die Situation fühlbar nicht verändert. Wo der Psalmbeter nicht das singt und beschreibt, was wir hier in diesem Lied gerade eben gesungen haben. Und einer von diesen beiden Psalmen ist Psalm 88 und ich möchte mit euch diesen Text lesen. Und haben wir den an der Wand, Silas? Super. Ein Psalmlied der Korachiter, das ist eine Musikgilde in der damaligen Zeit. Die haben eine ganze Menge Psalme gedichtet, vorzusingen zum Reigentanz im Wechsel eine Unterweisung Hemans. Also das ist der Mann, der diesen Psalm geschrieben hat, der Heman des Esrachiters. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit all deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zur Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus, mein Auge vergeht vor Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus vor dir. Wirst du an den Toten Wundern tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und mein Vertrauter ist die Finsternis. Herr, wir danken dir für dieses krasse Wort, das du in die Bibel gesetzt hast und das wir uns heute betrachten dürfen. Jemand, der in tiefster Not zu dir betet. Und ich möchte dich so herzlich bitten, dass wir erkennen dürfen, was du hier tust. Dass wir dein Reden, nicht nur dein Wort hören, sondern dein Reden zu uns in unser Leben hinein. in unsere spezifische Lebenssituation. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir haben es alle gelesen, kein Happy End. Der Psalm endet mit der furchtbarsten Aussage, wie ein Bibeltext eigentlich nur enden kann. Mein Vertrauter ist die Finsternis. Kein anderer Psalm, nicht mal irgendein anderer Klagepsalm, endet mit so einem negativen Wort. Finsternis. Und trotzdem gibt es drei wertvolle Dinge, die wir aus diesem Psalm für uns, für unser Leben, für unsere Nachfolge und ganz speziell für die dunklen Zeiten unseres Lebens lernen können. Das erste ist, dunkle Zeiten können sehr lange dauern. Das zweite ist, dunkle Zeiten sind oftmals die besten Zeiten, wo ich Gottes Gnade erleben kann. Und drittens, dunkle Zeiten sind die besten Zeiten, in denen Gott in mir eine Person mit wahrer Größe und Stärke heranbilden kann. Erster Punkt, dunkle Zeiten können sehr lange dauern. Wenn wir diesen Psalm betrachten, dann können wir erkennen, dass dieser Heman lange gebetet hat. Er hat lange Gott angefleht und scheinbar trotzdem keine Veränderung erlebt. Schaut euch mal Vers 2 an. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie zu dir Tag und Nacht. Vers 16, ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend an. Erleide ich Schrecken, dass ich fast verzage. Dieser Heman leidet schon lange, lange Zeit an einer äußeren Finsternis und einer sogenannten inneren Finsternis. Die äußere Finsternis, die bezieht sich auf seine Umstände, auf seine Umgebung. Wie Clemens erwähnt hat, seine Freunde, seine Lieben haben sich von ihm losgesagt, haben ihn wohl verlassen. Und auch scheint er irgendwie dem Tode nahe zu sein. Wir wissen nicht genau, was das war, eine körperliche Krankheit oder eine andere Bedrohung seines Lebens. Und als ob diese äußere Belastung, diese äußeren Bedrohungen nicht schon genug wären für sein Leben, gesellt sich zu dieser äußeren Finsternis noch eine innere Finsternis dazu. Können Sie lesen, er fühlt sich anscheinend weit weg von Gott. Fühlt sich so an, als ob Gott ihn in seinem Leben, in dem, was gerade bei ihm so passiert, als ob der ihn verlassen hat. Der Heman kennt Gott. Lasst uns da keine Zweifel aufkommen. Vers 2, Herr Gott, mein Heiland. Er vertraut Gott als seinen persönlichen Heiland, der ihn rettet. Und trotzdem fühlt es sich für ihn so an, als ob Gottes Zorn, Gottes Groll auf seinem Leben liegt. Als ob Gott all diese schlechten Dinge, die gerade passieren, auf sein Leben gelegt hat und zugelassen hat, dass das passiert. Wer schon selbst mal an diesem Punkt in seinem Leben war, der weiß, dass man äußere Finsternis noch einigermaßen ertragen kann, noch irgendwie damit umgehen kann, wenn man dabei ein wirkliches Gefühl der Gottesnähe verspürt. Wenn man spürt, Gott ist nahe, seine Fürsorge, sein Beistand, seine Wohltaten für mich sind hier. Das gibt einem dann Kraft, das gibt Hoffnung. Damit kann man weitergehen. Aber wenn zum äußeren Leid sich auch noch eine gefühlte Gottesferne dazu gesellt, ihr Lieben, dann wird's wirklich schwierig. Dann habe ich Menschen erlebt, die gesagt haben, ich will einfach aufgeben, ich will hinschmeißen. Es geht nichts mehr. Hab kein Problem, wenn es irgendwie zu Ende geht. Das ist dann eine echte und komplette Finsternis. Und an dieser Stelle befindet sich dieser Psalmbeter. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit langer Zeit. Er betet und betet, er fleht zu Gott um Veränderung. Und es scheint nichts zu passieren. Ihr Lieben, wir können Jesus Nachfolger sein. Und wir können gefühlt alles richtig machen. Und trotzdem geht gefühlt alles verkehrt in unserem Leben. Wir können beten, so wie es uns die Bibel sagt, für eine lange Zeit. Und trotzdem das Gefühl haben, Gott ist weit entfernt. Er hat uns vielleicht vergessen und er lässt ganz viele schlimme Sachen zu, die uns gerade in unserem Leben passieren. Das ist die ehrliche und erste, ernste Botschaft vom Psalm 88. Dunkle Zeiten können lange dauern. Wir leben manchmal sogar ein Leben lang. Jemand hat mal gesagt, die größte Frustration in schwierigen Zeiten ist oftmals nicht die Herausforderung selbst, sondern der Frust und die Enttäuschung und die Überraschung darüber, dass mir das passiert, dass Gott das in meinem Leben zulässt. Ihr Lieben, wenn wir so denken, dann sind wir nicht darauf vorbereitet, dass mir und dir so etwas passieren kann. Vielleicht auch, weil wir solche Texte wie hier und heute als Fehler betrachten. Eine Falschmeldung, so Fake News in der Bibel. Gibt es das überhaupt? Schlechte Dinge passieren guten Menschen und können lange dauern. Punkt 1, was wir hier von diesem Psalm lernen können. Aber der zweite Punkt ist schon etwas positiver. Dunkle Zeiten können oftmals auch die besten Zeiten sein, um wirklich Gottes Gnade zu erleben. Schaut euch mal an in Vers 11, wie dieser Mann, dieser Heman mit Gott spricht. Vers 11. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen, deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Es ist höchst faszinierend, wie dieser Heman sich traut, mit Gott zu sprechen. Zumindest für die damalige Zeit. Heute sind wir da, glaube ich, ein bisschen lockerer geworden. Aber er scheint fast Gott ins Kreuzverhör zu nehmen. Er scheint fast mit Gott so einen Rechtsstreit anfangen zu wollen. Mensch Gott, überleg doch mal. Da unten im Grab, da lobt dich keiner. In der Totenwelt, wenn ich dahin wandere, erzählt niemand von deinen großen Taten und deinen Wundern. Ich würde das ja gerne machen. Ich möchte gern deinen Namen groß machen in dieser Welt. Aber wenn ich tot bin, dann kann ich das nicht. Verstehst du nicht, Gott? Ist es nicht das, was du für mein Leben gerne möchtest? Das ist doch mein Auftrag, oder nicht? Und wenn das alles so ist, Gott, warum antwortest du dann nicht? Warum bist du so weit weg? Dieser Beter ist sichtlich aufgebracht. Und er nimmt kein Wort vor den Mund. Ihr Lieben, für die damalige Zeit war das fast gotteslästerlich, wie er sein Herz vor Gott hier ausschüttet. All seine Enttäuschung. All sein Frust über die Versprechen Gottes auf der einen Seite und die Wirklichkeit seines Erlebens auf der anderen. Und auch hier ist der letzte Vers nochmal der Höhepunkt seiner Tirade. Hört euch das mal an. Gott, mein Vertrauter ist die Finsternis. Gott, Finsternis und Dunkelheit sind mir näher als du. Das ist die Realität meines Lebens gerade eben. So spricht er mit Gott. Kein Happy End, keine Hoffnung. Wie kann ich jetzt behaupten, dass Gottes Gnade hier am Wirken ist? Wie kann man in so einem Schwall von Frust erkennen, dass Gott dem Heman eigentlich gnädig gegenübersteht? Ein Kommentar hat es ganz faszinierend ausgedrückt. Er hat gesagt, allein die Gegenwart dieses Psalmes in der Bibel zeigt, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Vater im Himmel ist. Was meine ich damit? Wir wissen ja, dass große Männer des Glaubens unter der Leitung des Heiligen Geistes sich zusammengesetzt haben, ja, und diese Bibel, wie wir sie heute haben, zusammengestellt haben. Und Gott im Himmel hat zugelassen, unter der Führung seines Geistes, dass dieser Psalm mit diesen Inhalten, mit diesen krassen Aussagen in dieses Buch mit aufgenommen wird. Gott hat sich nicht dagegen gewehrt. Er hat nicht gewirkt und gesagt, hey Leute, dieser Psalm, der passt ja hier überhaupt nicht rein. Das ist ja Gotteslästerung, was der hier sagt. Der Typ vermittelt ein vollkommen falsches Gottesbild über mich. So etwas kann nicht in mein Buch reinkommen. Lass diesen Psalm mal raus. Nein. Gott, unser Vater im Himmel, kann damit umgehen. Seine barmherzige Liebe und Gnade uns gegenüber kann und will es ertragen, dass wir in verzweifelten und scheinbar hoffnungslosen Zeiten so mit ihm sprechen dürfen, so beten dürfen. Gott hätte in seiner Macht und Größe mit einem Wort den Heman wegwischen können. Was willst du eigentlich, kleines Menschlein? Was fällt dir ein, mit mir so zu reden? Nein, er hält ihn aus. Er hält uns kleine Menschen aus, wenn wir so mit ihm ins Gericht gehen und einfach sagen. Ja, er wünscht es sich, dass wir ihm sagen, was uns auf der Seele liegt. Ihr Lieben, das heißt es, dass die Gegenwart dieses Psalms in der Bibel uns zeigt, dass Gott in jeglicher Lebenslage, egal wie es uns geht, egal wie wir mit ihm sprechen wollen, egal wie wir uns fühlen, er ist da. Mit seiner barmherzigen Liebe steht er uns in unserer Not gegenüber und ist bei uns in unserem Leid, das wir in dieser Welt ertragen müssen. Gott sagt dem Heman und uns, ich bin und bleibe dein Gott. Nicht, weil du versuchst, alles positiv zu sehen. Nicht, weil du versuchst, alles positiv und fromm auszudrücken, weil du gut dastehen willst. Ich bin dein Gott nicht, weil du so viel mehr betest als andere. Weil du versuchst, ein frommer und guter Mensch zu sein, besser als andere. Ich bin dein Gott, weil ich ein Gott der Gnade bin. Ich bin, der ich bin. Und ich entscheide mich, in jeder Lebenslage bei dir zu sein, dich auszuhalten, komme, was wolle in dieser Welt. Jesus sagt in Johannes 15 ganz genauso, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das sagt Jesus über seinen Vater. Und wenn er uns zuerst erwählt hat, dann ist er es doch auch, der uns erhält, der uns durchträgt, komme was wolle, bis in alle Ewigkeit. Ich bin sicher, der eine oder andere von euch kann das als persönliches Zeugnis sagen. In dunklen Zeiten, da habe ich die Gnade und die Nähe und die Barmherzigkeit Gottes mehr und tiefer erlebt und erfahren, als oftmals in den größten Erfolgen. So schwer diese Zeiten dann auch immer wieder waren, ich möchte sie nicht missen. So hart und so schwierig es war, rückblickend, war es die Zeit, in der Gott in meinem Herzen oftmals am intensivsten gewirkt hat. Und darüber bin ich dankbar. Es bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Dunkle Zeiten können auch die besten Zeiten sein, in denen Gott in meiner Person, in mir, wirkliche Größe und Stärke wachsen lässt. Wenn wir in unserem Leben innere und äußere Finsternis erleben, dann haben wir das Gefühl, eigentlich bringt nichts noch irgendwas. Ja, Gebet bringt nichts, Bibellesen bringt nichts, in die Gemeinde gehen bringt nichts. Es fühlt sich an, Gott zu dienen, ist einfach nutzlos, sich irgendwo einzubringen. Gefühlt haben wir von nichts mehr irgendwas davon. Keinen Nutzen, keinen Gewinn, keinen Vorteil. Irgendwie jetzt noch an Gott festzuhalten in solchen Zeiten. Habt ihr das schon mal erlebt? Es scheint verschwendete Zeit, an Gott festzuhalten, aber es ist die Zeit, in der Gott in uns eine echte Größe und Stärke formen kann. Wie kann ich sowas behaupten? Schauen wir uns mal den Hiob ganz kurz an, den Anfang seines Buches. Der hat nämlich was ganz Ähnliches erlebt wie der Heman hier. Erinnert euch an die Szene, als der Teufel in Gottes Gegenwart kommt und Gott scheint schon ein bisschen anzugeben mit dem Hiob. Na, wo kommst du her? Bist du über die Welt gestreunt? Hast du meinen Diener Hiob gesehen? Wie treu und wie gut er mir dient? Und hört mal, was der Teufel dann vor Gott sagt. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, seinen Besitz hast du gemehrt und ausgebreitet im ganzen Land. Aber Gott, strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Nimm alles weg von ihm, Gott, was er hat, und du wirst sehen, ich wette mit dir, Hiob wendet sich von dir ab. Der Hiob dient dir doch nur, weil er was davon hat. Er geht nur mit dir, Gott, weil du ihn segnest, weil du ihn bewahrst und ihm Gutes gibst und es gut mit ihm meinst. Nimm das mal alles weg und du wirst sehen, Hiob wird sich von dir abwenden, Gott. So beschuldigt der Satan den Hiob vor Gott. Könnte es sein, dass Satan auch heute noch mit denselben Anschuldigungen vor Gott steht und sagt, ach Gott, die Menschen, die sind doch alle gleich. Solange du ihnen Gutes tust, da sind sie bei dir. Aber nimm es mal weg. Wirf sie mal in Finsternis. Beantworte ihre Gebete mal nicht. Gib ihnen das Gefühl der Gottesferne und das einfach nur für eine lange Zeit. Und ich wette, sie wenden sich von dir ab. Die Frage, die wir uns dazu stellen können, die noch sehr viel wichtiger ist, ist, wie viel Recht hat der Satan mit diesen Anschuldigungen über uns? Wie viel Recht hat er über dich und über mich? Wie sehr stimmt das, dass wir nur nahe bei Gott sind, wenn es uns gut geht? Wenn er uns das gibt, was wir wollen, was wir denken, dass wir brauchen? Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann knicken wir ein. Mit unseren Gebetszeiten, mit unserem Bibellesen, mit unserem Gottesdienstbesuch, mit unserem Dienst in der Gemeinde, mit unserer Liebe und unserem Dienst am Nächsten. Wie viel von dem ist wahr, wie Satan die Menschen oder Hiob hier vor Gott beschuldigt? Wie können wir jetzt also vom Heman lernen, dass wir in finsteren Zeiten zu Menschen von echter Größe und Stärke werden können? Wir erkennen es daran, dass er trotz finsterer Zeit seines Lebens immer noch an Gott festhält, am Gebet festhält. Haben wir das erkannt? Dieser Psalm 88 ist ein Gebet. So schlimm und so krass es auch klingen mag, aber gerade in finsterer Zeit lässt er Gott nicht los, hält an ihm fest, mit aller Leidenschaft und aller Kraft, die ihm vielleicht noch übrig bleibt in seiner Lebenssituation. Heman und Hiob verfluchen Gott eben nicht. Sie wenden sich eben nicht ab, sondern sie bleiben in Kontakt, im Gebet. So hilflos und schwierig man in dieser Situation auch spricht, wenn man mal den Hiob ganz durchschauen. Aber was passiert dadurch? Was passiert dadurch, dass Heman und Hiob an Gott festhalten? Satan wird besiegt. Weil Heman an Gott festhalten, auch wenn es gefühlt nichts mehr bringt, einfach nur an ihm festhalten, weil Gott Gott ist, lässt die Kraft und die Macht Satans schwinden. Das sehen wir an dem Lebenswerk hier und an dem, was wir über Hiob lesen. Und deshalb, ihr Lieben, ich möchte mich wiederholen, ich habe das schon öfters in Predigten hier gesagt. Achtet die Zeiten der äußeren und inneren Finsternis nicht als geringe Zeiten an, die man möglichst schnell wieder wegbeten muss. Das muss schnell wieder vorbeigehen. So kann das nicht bleiben. Das ist nicht Gottes Wille für mich. Ihr Lieben, in den dunkelsten Zeiten unseres Lebens, in der dunkelsten und schwierigsten Zeit meines Lebens, deines Lebens, wird uns eine große Frage gestellt. Werden wir für eine große und wichtige Entscheidung gestellt, die in keiner Lebenslage an uns herantreten wird. Die man in keiner Lebenslage uns stellen kann, diese Frage. Gott fragt uns in dieser Situation, warum bist du in dieser Beziehung mit mir? Weil du willst, dass du mir dienst? Oder weil du willst, dass ich dir diene? Willst du mir dienen? Oder willst du, dass ich dir diene? Und dann mach dir eins klar, du kleiner Mensch. Ich diene keinem. In Zeiten der Finsternis stellt sich mir die Frage, will ich an Gott festhalten, auch wenn nichts dafür für mich herausspringt? Können oder wollen wir in solchen Zeiten mit Petrus sprechen? Herr, woanders sollten wir hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ich halte an dir fest. Ich diene dir weiter. Ich bete weiter, auch wenn es sich so schlimm anhört wie bei dem Hämann hier. Nicht, weil ich etwas von dir will oder haben möchte, sondern einfach nur, weil du Gott bist. Du bist Gott und ich will bei dir sein. Das ist alles, was wichtig ist. Und so wird die Macht und die Kraft Satans in meinem Leben, in meinen Umständen besiegt. So muss er weichen, das ist bei Hiob passiert. So wird seine Kraft gebrochen. So wird die Dunkelheit weniger. Schritt für Schritt. Und in uns wächst eine Kraft, eine Stärke, eine Größe, die durch nichts anderes entstehen würde als nur auf diesem Weg. Woher weiß ich das? Die Gilde der Korachiter, das habe ich vorhin schon gesagt, von denen war Hämann ein Teil, die haben mit die schönsten und tiefsten Psalmen geschrieben, die in diesem Buch vorhanden sind. Als der Hämann Psalm 88 geschrieben hat, da war Finsternis sein Vertrauter, wie er schreibt. Er hat gedacht, da kommt nichts mehr als nur noch mein elendes Ende. Aber durch diese Dunkelheit hindurch hat Gott in ihm eine Größe geformt, hat ihn zu einem Künstler geformt, über den wir 3000 Jahre später noch sprechen würden, uns an seinen Psalmen erfreuen werden, ermutigt werden dadurch, wenn wir das lesen, was er erlebt hat und dann aufgeschrieben hat. Wahre Größe und Stärke ist in ihm entstanden durch diese Zeit der Finsternis. Psalm 88 endet mit den Worten, Finsternis ist mein Vertrauter. Der zweite Psalm, der ohne vermeintliche Hoffnung endet, ist Psalm 39. Da heißt es am Schluss, wende dich ab von mir, Gott, bevor ich nicht mehr bin. Finsternis, schau weg, Gott. Kennen wir noch jemanden, der das erlebt hat, der diese Worte gesprochen hat? Matthäus 27, Vers 45. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und am Ende dieser neunten Stunde schreit Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, was heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum schaust du von mir weg? Absolute Finsternis. Das, was Hämann dachte, was er erlebt, die ultimative Finsternis, den Zorn Gottes, die absolute Gottesferne, Jesus hat es wirklich erlebt. Warum war Finsternis wirklich der einzige Vertraute, den Jesus in dem Moment am Kreuz hatte? Warum? Weil er die Schuld der Welt und die damit verbundene Finsternis auf seinen Schultern trug. Genau dafür ist er in diese Welt gekommen, um die ultimative Finsternis zu ertragen, damit unsere Finsternis, die wir ertragen müssen, sich nur so anfühlt, als wäre sie so, aber es nicht wirklich ist. Denn in unserer Finsternis sind wir nie alleine, niemals. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Jesus am Kreuz in seiner wirklichen Finsternis nicht davongelaufen ist, nicht heruntergestiegen ist und davongegangen ist. Warum sollte er uns dann in unserer Finsternis alleine lassen, die eigentlich nur ein Abglanz von dem ist, was er ertragen hat? Finsternis war Jesus Vertrauter, sodass er unser Vertrauter sein kann in unserer Finsternis. Ich komme zum Schluss, war heute lang, ich weiß, aber es war wertvoll. In der Mitte des Psalms, da fragt der Heman nochmal Gott, Vers 11, schaut nochmal kurz hin. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Und die Antwort seit Jesus ist ja. Die Toten werden auferstehen und werden Gott preisen. Und sie werden Wunder sehen im Land des Vergessens. Ihr Lieben, das ist unsere Zukunft, auf die wir zusteuern. Das ist das, was wir eines Tages wirklich erleben werden. Das ist das, was Jesus für uns erkämpft hat. Eine chronische, kranke Frau wird immer mal wieder gefragt, wie es ihr denn so geht. Sie scheint so zu leiden wegen ihrer Krankheit. Ihre regelmäßige Antwort ist, ach, alles soweit gut, nichts, was meine Auferstehung nicht heilen wird. Wunder im Land des Vergessens. Ihr Lieben, Finsternis kann uns erreichen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns verlassen hat. Es bedeutet nicht, dass irgendwas in meinem Leben verkehrt ist, dass da irgendwo noch eine Sünde versteckt ist und ich gucken muss. Es bedeutet einfach nur, wir sind noch Teil dieser Welt, aber wir haben sein Versprechen. Er ist und bleibt bei uns bis ans Ende dieser Zeit und möchte durch diese Dinge, wenn du es zulässt, Großes und Neues in dir formen. Lasst uns noch mal beten. Oh Vater, wir danken dir für diesen, ja, eigentlich schon furchtbaren Psalm. Und wenn wir ihn nur so lesen, dann verzagt unser Herz fast, wenn wir hören, was deinen Kindern schon widerfahren ist und was auch uns passieren kann. Wir danken dir für die realistische Sichtweise über das Leben in dieser diesseitigen Welt, dass wir nicht naiv und blauäugig durch dieses Leben gehen brauchen. Wir danken dir, dass du verstehst, wenn wir beten wie der Heman, wenn wir dir all unseren Frust, unsere Niedergeschlagenheit, unser Nichtverstehen, unsere Zweifel, unsere Ängste dir entgegenschleudern. Aber vor allem auch danke, Jesus, dass du gekommen bist, dass du es warst, der die ultimative Finsternis und Gottesferne ertragen hat. Dass du gekommen bist, um diese Finsternis dieser Welt, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Und du willst es kontinuierlich in mir, in uns, in dieser Gemeinde und darüber hinaus tun, damit wir in deinem Licht leben dürfen, Herr. Oh, ich bitte dich so sehr, dass die Wahrheit dieses Psalms in der Kraft deines Heiligen Geistes in meinem Leben Wurzeln fassen darf. Dass wir uns erinnern daran, dass wir vorbereitet sind, sollten diese dunklen Zeiten kommen, dass wir sie ertragen können, Herr Jesus, mit dir, weil du da bist, wenn wir jetzt mittendrin stehen. Damit du auch in uns wahre Größe formen kannst, Herr, zum Dienst und zum Bau deines Reichs in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.